Es gibt Situationen, die tatsächlich extrem herausfordernd sind, wo es auch nicht die richtigen Worte gibt. Ich meine, wenn jemand, ein Elternteil, Gott behüte, ein Kind verliert, Krankheit oder in der Schwangerschaft. Ich meine, was gibt es für wirklich für tröstende Worte in diesem Moment? Manchmal ist zu viel zu sagen auch ein Hindernis oder kontraproduktiv. Oder kein echter Trost. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Trost, der kein Trost ist.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. Mein letzter Make-It-Click-Gast in diesem ereignisreichen Jahr ist Rabbiner Noam Hertig, Gemeinderabbiner der israelitischen Kultusgemeinde Zürich. Heute am 24. Dezember, Weihnachten und morgen, wo das jüdische Lichterfest Chanukka beginnt, ist es für mich persönlich ein ganz besonderes Gespräch. Wie behält man in Zeiten von Hass, Antisemitismus, Unsicherheit, Kriegen einen positiven Blick auf die Welt? Wie begeistert man junge Menschen von der Religion und schafft ein Gefühl von Gemeinschaft in einer zunehmend auf das Individuum fokussierten Zeit? Gibt es den einen richtigen Trost, den man spenden kann? Gibt es die eine richtige Art zu schweigen? Und muss ein Rabbiner in der Lage sein, alles zu verstehen? Wir ergründen die Aufgaben eines Rabbiners und die Herausforderung, allen Ansprüchen und den verschiedenen Erwartungen an dieses Amt gerecht zu werden. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Gespräch genauso inspiriert und wünsche euch jetzt schon mal vorab Happy Holidays, Merry Christmas, Happy Chanukka und einen guten Rutsch in ein hoffentlich friedvolleres 2025. Rabbiner Hertig, ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen bei Make It Click, der Podcast. Und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich habe ganz, ganz viele Dinge, über die wir auch schon im Vorfeld gesprochen haben, über die ich gerne mit Ihnen sprechen würde heute. Aber vor allen Dingen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die gar nicht so wissen, was ein Rabbiner macht, fangen wir mal bei der Basis an. Mhm. Wie sieht und Sie wurden mit 32, wenn ich das sagen darf, und davor 30, einer der jüngsten oder der jüngste Rabbiner in der Schweiz?
Einer der jüngeren, sagen wir es mal so.
Einer der jüngeren Rabbiner, zum Rabbiner benannt oder, ja. Was ist Ihr Verantwortungsbereich? Wie ist Ihre Berufung, die Sie täglich leben?
Es ist eine vielschichtige Berufung, und Berufung ist sicher das richtige Wort, weil es ist mehr als nur ein Beruf. Es gibt diverse Aufgaben und Verantwortungsbereiche. Es ist nicht mal in chronologischer Reihenfolge oder in was in Wichtigkeit, einfach wenn ich jetzt so ein bisschen darüber nachdenke, was alles dazugehört. Ein Rabbi im klassischen Sinne, dieser Begriff bedeutet mein Lehrer. Rabbi heißt, ist eigentlich ein auf sich bezogen im Hebräischen, mein Lehrer. Also ein Rabbiner ist Lehrer, ist hier, um jüdisches Wissen, Traditionen zu vermitteln, Kurse anzubieten, Vorträge zu halten, Predigten zu halten in der Synagoge, außerhalb der Synagoge, und natürlich Reden, Sprache, das ist auch das Ihr Thema, ist in meinem Beruf natürlich da sehr, sehr wichtig. Ein anderer Bereich ist der Kontakt zur Mitgliederbasis meiner Gemeinde. Dazu gehört Teilnahme an verschiedenen Anlässen, Mitorganisation von Anlässen. Das Judentum ist eine sehr soziale Religion. Es ist sehr wichtig, wir sind keine Einsiedler, es ist sehr wichtig, als Gemeinschaft zusammenzukommen. Das Wort Synagoge bedeutet Ort der Zusammenkunft, Beit Knesset auf Hebräisch. Und aber in unserer Gemeinde kommen wir nicht nur in der Synagoge zusammen, sondern auch für kulturelle Veranstaltungen, für Feste, für traurige Angelegenheiten. Wir kommen zusammen, und da ist wichtig, präsent zu sein, aber heute auch virtuell präsent zu sein, durch Anrufe, durch entweder Online-Vorträge oder Zoom-Calls. Das gehört alles dazu. Das war auch während Corona natürlich extrem wichtig. Wir haben auch teilweise auch nicht am Schabbat, aber während der Woche Gottesdienste in spezieller Form, aber auch via Zoom abgehalten. Als Rabbiner gehört auch der Dialog nicht nur nach innen, sondern auch nach außen dazu, also mit anderen Religionen, mit Priestern, Imamen, aber auch überhaupt mit der allgemeinen Gesellschaft. Ich bin als Rabbiner der größten Gemeinde der Schweiz, werde ich immer wieder auch angefragt, um die jüdische Gemeinde zu vertreten gegenüber außen. Medienanfragen gehören da auch dazu. Dann Lifecycle-Events, nenne ich das mal, von der Geburt bis zum Tod, Bar und Bat Mitzwa. Man könnte das ein bisschen vergleichen mit der Konfirmation, aber doch auch wieder ein bisschen anders. Hochzeiten, jüdische Scheidungen gehören auch dazu. Der Tod und die Hinterbliebenenbetreuung. Ich hatte gerade gestern eine Beerdigung. Das ist auch sehr wichtig, die Seelsorge für die Mitglieder hier zu sein in ihren schwierigen Momenten. Wenn zum Beispiel jemand stirbt aus der Familie. Aber auch sonst bin ich oft auch als Ratgeber tätig.
Die Berufung, kriegt man das in die Wiege gelegt? Oder entscheidet man sich, wie man jetzt sagt, okay, ich möchte Ingenieur werden, heute werde ich dann, nein, ich werde doch Rabbiner. Ist das so eine klare Berufsentscheidung, die nach dem Abitur oder nach der Uni vonstatten kommt? Oder sagt man, man merkt von früh, wenn man über Priester manchmal hört, die gehen dann ins Kloster oder es kommen aus extrem religiösen, gläubigen Familien. Wie war das für Sie?
Ich denke, es ist schon wichtig, natürlich, man hört immer wieder auch über Rabbiner, die als Kinder überhaupt nicht religiös aufgewachsen sind und dann zur Religion wieder zurückgefunden haben und dann gerade Rabbiner wurden. Aber ich denke, in den meisten Fällen, so war es auch bei mir, vor allem von der Seite von meiner Mutter. Mein Großvater ist Rabbiner, mein Urgroßvater war Rabbiner. Das ist schon bei uns in der Familie. Und mein Großvater, den ich gut kennenlernen durfte und der immer noch lebt, leider jetzt heute mit Alzheimer, aber immer noch einen herzlichen Kontakt, er ist ein Vorbild für mich, ganz klar. Und schon als kleines Kind, er war Rabbiner in Vancouver, Kanada. Mhm. Und nicht oft, aber als ich ihn dort besucht habe und in Aktion sah, diente er mir als Vorbild. Mhm. Und zu Hause sind wir, sagen wir, schon religiös aufgewachsen, Schabbat gehalten, Koscher gehalten. Ich war auf der jüdischen Schule, jüdischer Jugendbund, immer sehr involviert. Aber es braucht schon auch etwas Intrinsisches. Mhm. Ich war immer schon fasziniert von Synagoge, von Gottesdienst, von jüdischer Weisheit. Und es war aber für mich überhaupt nicht klar als Kind, dass ich dann Rabbiner werde. Es war einfach so ein Hintergedanke. Es war etwas, dass ich mich sehr dazugehörig und mich damit identifizieren konnte. Aber ich wusste, ich wollte mit Menschen arbeiten. Ich habe dann tatsächlich nach einigen Jahren auf der Talmud-Hochschule habe ich dann Psychologie studiert an der Uni Zürich. Und während dem Studium schon war ich immer sehr aktiv in der Gemeinde, auch schon im interreligiösen Dialog. Und wie einer meiner Lieblingsrabbiner und auch ein großes Vorbild, der ehemalige Oberrabbiner von Großbritannien, Rabbi Jonathan Sacks, der leider viel zu früh gestorben ist, er hat mal gesagt, "To find your purpose in life is where what you want to do meets what needs to be done." Was du tun willst, trifft das, was getan werden muss. Es gibt nicht sehr viele, die hier aufgewachsen sind, die Kultur kennen. Und da ist meine Gemeinde, die israelitische Kultusgemeinde Zürich, dann auf mich zugekommen, weil sie gesehen haben, wie aktiv ich mich in der Gemeinde St. Gallen einbringe und dass mir das dann liegt, haben sie mich dann angefragt, ob die Gemeinde mir ein Studium bezahlen würde und mich unterstützen würde, um Rabbiner zu werden, und dass ich dann mich verpflichte, hier in der IZZ, in der Gemeinde, zuerst mal als Assistenzrabbiner und vielleicht später dann mal als Gemeinderabbiner tätig zu sein.
Ah, der Satz, purpose meets what needs to be done, ist auch das, was wir, wenn wir mit Führungskräften arbeiten, immer sagen, you need to find your purpose and it needs to match.
Ja.
Or it's the best thing if it matches what needs to be done, was gemacht werden muss. Und das Zweite ist, ist das nicht wunderschön, dass man sie angefragt hat, quasi, um zu sagen, Mensch, wir wollen, dass du das wirst und wir unterstützen dich bei deinem Weg dabei. Ist ein bisschen so, wie wenn das Team dann sagt, wir wollen die Führungskraft haben und nicht die Führungskraft sagt, ich find's so toll zu führen. Ja,
ja, absolut.
Also das ist, finde ich, sehr schön. Das ist
absolut. Und das, ich habe mich auch wirklich sehr geehrt gefühlt und natürlich kommen dann plötzlich Gedanken auf, aber ich bin doch so jung und kann ich das überhaupt und will ich das wirklich? Und aber ich habe mir das dann gut überlegt, auch mit meiner Frau besprochen, und es war wirklich genau das, was ich gesagt habe: What needs to be done? Or what you want to do meets what needs to be
needs
done.
To be done.
Und, ja, ich dachte, das ist jetzt meine Berufung und es ist eine Chance, viel zu lernen. Natürlich während dem Studium als Rabbiner, und das habe ich vorher nicht so betont, aber auch das gehört im orthodoxen Judentum, wo ich dazugehörig bin, sicher dazu, das Religionsgesetz zu lernen und auch religionsgesetzliche Entscheidungen, halachische Entscheidungen zu treffen. Und es gibt eine ganz große Breite an verschiedenen Themen über die Speisegesetze, die Schabbatgesetze.
Da kommen wir vielleicht noch hin gleich.
Genau, kommen wir vielleicht noch hin, aber man muss also auch, und da musste ich noch sehr viel lernen. Und aber natürlich auch das, was nicht in den Gesetzbüchern drin steht, das Zwischenmenschliche, das Führung, und da ist sowohl während dem Studium und on the job eine sehr steile Lernkurve.
Wenn Sie sagen, in den jungen Jahren fängt man an, es leben ungefähr 18.000 bis 20.000 Menschen in der Schweiz jüdischen Glaubens.
Ja.
So
ja.
Ungefähr. Zürich als eine der größten Gemeinden. Ich kann mir vorstellen, dass vorm ersten Schabbes Freitagabend Gottesdienst man dann, wenn man anfängt, zum ersten Mal vor der Gemeinde steht, neuer Rabbiner, dass man denkt, oh mein Gott, was habe ich denen zu sagen in meinem Alter? Hat man das? Und wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen?
Dadurch, dass ich schon in meinen Jugendjahren im jüdischen Jugendbund aktiv war, auch führende Rollen übernommen habe, auch während meinem Studium und dann auch schon in meiner Zeit in St. Gallen habe ich Predigten gehalten, weil der Rabbiner in St. Gallen war schon sehr alt, über 80 und konnte nicht mehr gut hören, und er war zwar immer noch der Rabbiner, man wollte ihn nicht absetzen, aber I ran the show, auf gut Englisch. Ja, also ich habe dann dort auch Predigten gehalten und konnte das dort schon üben, so dass ich, als ich in Zürich begonnen habe, war das weniger das, was mich nervös gemacht hat, weil da kann man sich ja vorbereiten. Man kann die Predigt, man kann ein Manuskript schreiben und auch wenn man nicht alles abliest, man weiß mehr oder weniger, was man sagen will. Es waren für mich herausfordernder die Situationen, auf die man sich nicht vorbereiten konnte, wo man ad hoc etwas entscheiden oder reagieren muss. Und wenn zum Beispiel irgendeine Krise ist, wenn jemand jemand in auf eine unangenehme Art und Weise ist jemand gestorben, und dann muss man die Hinterbliebenen trösten, die richtigen Worte finden. Da fühlte ich mich nervöser in dieser Situation, auch wenn nicht 300 Leute oder 1000 Leute dort waren, sondern vielleicht nur 3 oder 4 Leute. Diese Situationen waren und immer noch sind für mich herausfordernder.
Ich kann mir vorstellen, dass es gibt viele Berufe, in denen man nicht so oft, wenn es geht, sprachlos sein sollte.
Ja.
Aber wahrscheinlich in Ihrem als Rabbiner ist Sprachlosigkeit dann doch eher ein Hindernis wahrscheinlich, weil die Leute denken, Aber wenigstens er muss es doch wissen. Oder ja, er, wenn keiner es weiß, dann muss er...
Dieser Erwartungsdruck auch an mich selbst, das führt dazu, dass man in dieser Situation dann nervöser wird. Und das kann einen manchmal auch daran hindern, dann tatsächlich die richtigen Wörter zu finden, wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und was ich aber gelernt habe, ist, man muss nicht immer die richtigen Worte finden, sondern die Präsenz und die Empathie, die auch nonverbal kommuniziert wird, die ist manchmal noch wichtiger. Mhm. Und das zeigt auch, dass man selbst ein Mensch ist, der auch an Grenzen stößt, weil es gibt Situationen, die tatsächlich extrem herausfordernd sind, wo es auch nicht die richtigen Worte gibt, weil sie, ich meine, wenn jemand, ein Elternteil, Gott behüte, ein Kind verliert, Krankheit oder in der Schwangerschaft, ich meine, was gibt es für wirklich für tröstende Worte in diesem Moment? Manchmal ist zu viel zu sagen auch ein Hindernis oder kontraproduktiv. Oder kein echter Trost. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Trost, der kein Trost ist. Gut gemeinter Trost.
Ja. Aber ich glaube, das Schweigen muss oft auch gelernt sein.
Ja.
Also es man denkt immer, es lässt sich leichter gemeinsam schweigen. Aber gutes Schweigen ist sehr schwer.
Ja.
So dieses, dass eben die Empathie und es muss auch ein Vertrauen sein. Und ich kann mir vorstellen, dass ähnlich wie in meiner Arbeit natürlich nur viel, viel weniger mit Menschen in der Häufigkeit, aber das Vertrauen muss groß sein von der Gemeinde ihnen gegenüber, um zu sagen, okay, ich möchte diesen Menschen überhaupt einladen. Mhm. Also ich kenne wenige Priester, aber auch Rabbiner, wo ich jetzt sagen würde, boah, das ist jetzt, mit dem möchte ich in meinen schwersten Stunden Zeit verbringen. Mhm. Und ich glaube, das ist, wenn man das schafft, dann hat man schon eine der größten Herausforderungen gewonnen.
Ja, das stimmt. Und da muss ich mich, ich habe das gar nicht so überlegt, aber ja, wenn Sie das so sagen, dann muss ich mich oder will ich mich glücklich schätzen, dass dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin und viele schon persönlich kenne, wir sind nicht so eine große Gemeinde. Wir sind zwar die größte Gemeinde der Schweiz und ich kenne nicht alle in meiner Gemeinde so gut, aber man kennt sich doch irgendwie und eine gewisse Vertrautheit ist da. Und natürlich in den schweren Momenten, bei vielen hilft es eben schon, präsent zu sein. Anzurufen oder dabei zu sein, wenn jemand am Sterben ist, Sterbebegleitung für die Familie da zu sein und auch ohne die richtigen Worte zu finden, manchmal zusammen zu singen, zusammen zu beten, das kann unglaublich stark sein. Gerade in Momenten, wo die Worte fehlen, das sind für mich auch emotionelle Momente und ich denke, das macht es aus, dass die merken, dass es mich auch trifft und dann merken sie, dass diese Verbundenheit da ist, die weit über Worte geht.
Wenn man sagt, gemeinsam singen, ich kann mich an meine Zeit in Israel erinnern, wo ich gelebt habe und ich fand Hebräische auch in der jüdischen Religion die Gesänge wunderschön. Mhm. Und ich selber habe meinem Sohn immer auf Jiddisch Schlaflieder vorgesungen. Mhm. ich weiß nicht, auch die Schlafschemire, mein Jänkele, mein Schäne, so die, an die ich mich erinnern konnte. Und einige ihrer Gemeindemitglieder sprechen auch Jiddisch, oder?
Bei uns in der Gemeinde weniger. Das sind vielleicht die Älteren, die noch vor der Shoah, vor dem Zweiten Weltkrieg geboren sind und zu Hause noch Jiddisch, die aus Osteuropa kamen. Die Schweizer Juden sprechen nicht wirklich Jiddisch. Die viele Generationen hier sind, das sind mehr die aus Osteuropa kommen. Polen, Russland und so weiter oder deren Eltern von dort kamen und das zu Hause als Kinder mitbekommen haben. In der ultraorthodoxen Welt, chassidischen Welt, wird noch Jiddisch aktiv gesprochen, aber in meiner Gemeinde nicht unbedingt. Aber es gibt jiddische Ausdrücke, die wir benutzen.
Das gibt's auch im Hochdeutschen, oder? Oder
richtig,
im Schweizerdeutschen. Man ist, der ist doch Meschugge.
Genau, Meschugge, nicht ganz koscher,
Ganoven. Nicht ganz koscher.
Aber es gibt auch Ausdrücke, die wir gebrauchen, aber die in der nichtjüdischen Welt unbekannt sind.
Darf ich fragen, welche das sind, zum Beispiel?
Zum Beispiel Nebisch.
Nebisch?
Nebisch? Oh, wie wollte ich das erklären? Nebisch ist, wenn jemand ein bisschen ein Schlamassel, auch wieder Jiddisch.
Ein Schlamassel. Wenn jemand ein bisschen.
Nein, aber wenn man Mitleid hat mit jemandem oder jemand ein bisschen ein armer Kerl oder so, dann sagt man, oh, das ist ein Nebisch.
Ist ein Nebisch, okay.
Ja. Oder Tuches.
Tuches.
Tuches, aber das wurde jetzt bekannter wegen dem Film Wolkenbruch. Ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben.
Ja, in Zürich. Über den orthodoxen Jungen.
Genau. Das ist natürlich auch eine Scheinwelt, aber einige jiddische Ausdrücke haben dann vielleicht von dort in den Mainstream geschafft. Ja.
Ich glaube, was Sie gesagt haben am Anfang mit der Kultur, auch, dass Sie hier aufgewachsen sind oder man sich in der Gemeinde kennt. Ich glaube, es ist einfacher, wenn man eben auch die Kultur und auch die gemeinsame Sprache spricht.
Ja.
Das sieht man in christlichen Gemeinden oder höre ich manchmal oft, dass wenn dann ein Priester kommt aus einem ganz, ganz anderen Land, dann tut er sich wahnsinnig schwer und die Gemeinde auch. Nicht, weil da vielleicht sogar rassistische Ressentiments sind, sondern eher, weil einfach die Kultur so eine andere ist und weil man die Hürde sich annähern muss und dann in schweren Zeiten will man doch lieber dann das Bekannte haben, kann ich mir vorstellen.
Absolut,
wahrscheinlich.
Das absolut. Ist, und Kultur sowohl im sprachlichen Sinn, aber auch, dass man die Gepflogenheiten kennt, die Umgangsweisen. Und auch, ich meine, es gibt in Zürich verschiedene jüdische Gemeinden. Mhm. Es gibt offiziell 4, aber es gibt eigentlich noch mehr. Mhm. Und jede Gemeinde ist auch wieder anders und hat auch ihre eigene Kultur, wie in einer Firma. Jede Firma hat ihre Kultur, hat auch jede Gemeinde ihre Kultur und ihren Umgang. Und auch diese Finessen, auch das muss man verstehen und kennen, um wirklich erfolgreich agieren zu können. Weil da kann man so schnell, wenn man das nicht kennt, wie ein Elefant im Porzellanladen, ganz viel zerstören. Und das ist sehr wichtig, sich da auszukennen, was kann ich jetzt sagen, was kann ich nicht sagen, was ist angebracht. Zum Beispiel in meiner Gemeinde, wenn ich jetzt kommen würde und Moralpredigten halte, das würde gar nicht gut ankommen. In anderen Gemeinden wird das aber erwartet vom Rabbiner, dass er ihnen sagt, was sie tun sollen. Bei uns in der Gemeinde, wir haben die Devise, wir schauen den Leuten nicht in die Kochtöpfe und nicht unter die Bettdecke. So ein bisschen live and let live. Natürlich, ich habe als Rabbiner meine Linie, und die Gemeinde wird modern orthodox geführt, aber wir sind eine Einheitsgemeinde und jede und jeder lebt ihr Judentum auf ihre eigene Art. Und es liegt nicht an mir, Ihnen zu sagen, was Sie in Ihrem Privatleben tun sollen oder nicht. Und das muss man verstehen. Und was kann man sagen und was nicht? Und wann ist es ja angebracht und wann es nicht? Und das ist auch eine Kultur.
Ich kann mir vorstellen, dass es für manche Menschen dann auch schwieriger damit umzugehen ist, weil sie vom Rabbiner eben erwarten, wie von vielleicht einem Priester, wenn man katholisch oder evangelisch ist, dann er hat die Antwort und dann will ich auch, dass er mich zurechtweist, weil in der Zurechtweisung oder in dem du musst so leben steckt ja auch eine unglaubliche, man kauft sich, also in Anführungsstrichen, so eine Sicherheit ein. Oder? Also es ist so, man weiß genau, wann kann ich muss bei Rot stehen bleiben und bei Grün darf ich gehen und wenn ich bei Grün, bei Rot gehe, dann kriege ich einen auf die Finger sozusagen und ich glaube, diese Freiheiten ist für manche wahrscheinlich auch nicht das, was sie erwarten von einem Rabbiner. Zumindest nicht das, was
ich denke, bei uns, wenn jemand eine konkrete Frage hat, darf ich das oder darf ich das nicht aus religionsgesetzlicher Sicht, dann gebe ich eine ganz klare Antwort. Mhm. Manchmal ist vielleicht die Antwort auch nicht so klar. Je nach Frage. Aber in der Regel, wenn es eine einfache Frage ist, kann ich auch eine einfache Antwort geben. Manchmal gibt es komplexere Fragen. Also es ist nicht, dass ich immer eine Antwort auf alles habe. Aber wenn ich die Antwort gebe, okay, dann können Sie dann entscheiden, ob Sie sich daran halten oder nicht. Was ich aber nicht tue, ist den Leuten zu sagen, hey, ich habe gesehen, du bist am Schabbat mit dem Wagen von A nach B gefahren und hast ein Cheeseburger von McDonald's gegessen. Das darfst du übrigens nicht. Wenn ich das tue, habe ich verloren. Und das steht mir auch nicht zu. Und die Leute wollen das auch nicht. Auch die Religiöseren in meiner Gemeinde wollen nicht, dass ich ihnen sagen, dass ich sie zurechtweise.
Ich kann mich, das erinnert mich an ein Gespräch mit einer Freundin aus München, die in München eine Wohnung suchte. Und weil die Wohnungsnot in München so groß ist, musste sie eine Wohnung außerhalb quasi des Einzugsgebietes der jüdischen Gemeinde in München, in der sie Mitglied war oder ist, immer noch nehmen war. Und dann hat sie den Rabbiner gefragt, wie das denn jetzt ist mit U-Bahn fahren. Weil als Frau am Schabbes in der Nacht, gerade in der heutigen Zeit, aber generell auch, möchte man vielleicht nicht so lange gehen. Und dann sie fragte dann noch einen anderen Rabbiner von ihrer alten Gemeinde in einem anderen Ort in Deutschland und so, und jeder gab ihr irgendwo eine andere Antwort. Und irgendwann mal hat einer gesagt, dass der Oberrabbiner in Moskau gesagt hätte, überhaupt kein Problem, du musst einfach das Ticket in die Kleidung einnähen und darfst es einfach nicht reinstecken.
Ich kenne ihn übrigens gut, Rabbiner Pinchas Goldschmidt.
In den Entwertungsautomaten, dann geht die Tür automatisch auf und ich fand das sehr spannend. Das ist immer dieses, ich frage 10 Rabbiner und ich kriege 20 verschiedene.
Ja, das ist so. Es gibt keinen jüdischen Papst. Das heißt, es gibt keine oberste Autorität. Und es gibt, wie man sagt, 2 Juden, 3 Meinungen, 2 Rabbiner, 5 Meinungen vielleicht.
Ja, genau.
Ja. Und es kommt auch immer sehr auf den Kontext darauf an, weil der Rabbiner Goldschmidt in Moskau, er hat das nicht pauschal erlaubt. Warum hat er das erlaubt? Weil, das muss man auch im historischen Kontext verstehen, nach dem Fall der Mauer, viele Juden in Moskau waren weit, weit weg vom Judentum. Wegen dem Kommunismus durften sie nicht jüdisch leben, waren weit weg. Moskau ist eine große Stadt. Dieser Entscheid war ganz bestimmt für die Gemeinde in Moskau, weil er wusste, wenn er ihnen nicht erlaubt, am Schabbat mit der U-Bahn zu kommen, dann werden
sie
sich
vom
Judentum distanzieren und vielleicht ganz verloren gehen. Ja. Er würde das nicht unbedingt in London oder Paris erlauben.
Mhm. Ja, ist spannend. Ist auch immer also
Man muss manchmal aufpassen, dass jede rabbinische Antwort ist. Und deswegen glaube ich, dass ein AI-Rabbiner nicht unbedingt einen echten Rabbiner ersetzen kann.
Das finde ich schön, dass Sie das gerade sagen, weil da wollte ich auch mit Ihnen drüber reden, wie denn die Konkurrenz aus dem Äther, in der digitalen Welt, wie die Ihnen zu schaffen macht oder auch nicht. Aber damit ist schon die Antwort gegeben, oder?
Ja, also ich denke, solange AIs nicht selbstbewusst sind, sie können Sprache nachahmen, sie können auch Wissen abrufen, und ich bin sicher, gewisse rabbinische Fragen können auch Computer beantworten und auch richtig beantworten, aber was trotzdem fehlt, ist wirklich das Zwischenmenschliche, das Gefühl für, okay, wer steht vor mir und vielleicht muss ich ihm oder ihr eine wirklich tailor-made, angepasste Antwort geben. Ob ein Computer das wirklich verstehen kann, da wage ich das sehr zu bezweifeln. Und sicher auch, was die Seelsorge anbelangt, die zwischenmenschliche Wärme, ich denke nicht, dass das ein Computer ersetzen kann. Er kann es höchstens nachahmen, aber nicht wirklich ersetzen.
Ja, es menschelt nicht.
Ja, genau.
Ich glaube, dass gerade in der Seelsorge, aber auch in der Therapie, aber auch in der Trauerbewältigung, wie Sie sagen, das menschliche Schweigen. Ich schweige mit einem Computer, schweigen ist schwierig. Also ist nicht sehr, wenn man sagen darf, sexy. Es ist nicht sehr, emotional vermitteln. Was ist die größte Herausforderung, würden Sie sagen, Ihres Berufes und vor allen Dingen in den letzten Jahren. Jetzt mal, wenn wir die, und da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen, wenn wir jetzt mal den 7. Oktober vom letzten Jahr erstmal quasi rausnehmen, was abgesehen davon und der veränderten Situation ist so in Ihrem Beruf.
Genau, es gibt tatsächlich die äußeren Umstände und Judenhass, Antisemitismus, das sind sicher Themen, die uns zu schaffen machen. Von innen, sage ich jetzt mal, ist die Herausforderung, also eine Herausforderung in unserer Gemeinde, weil wir eine Einheitsgemeinde sind, die sehr vielfältig ist, ist die Einheit in der Gemeinde zu bewahren, den gemeinsamen Nenner. Wir haben sehr Mitglieder mit unterschiedlichen Hintergründen, auch kulturellen Hintergründen, die schon Generationen in der Schweiz sind, die hinzugekommen sind aus Deutschland, aus Israel, aus ehemaligen Sowjetunion, aus der Ukraine haben wir 100 Flüchtlinge, jüdische Flüchtlinge aufgenommen. Und es gibt verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Altersgruppen, verschiedene religiöse Bedürfnisse. Das alles, irgendwie die Balance zu finden, ist manchmal eine Gratwanderung. Mhm. Plus haben wir, wie viele religiöse Gemeinden, ein Problem mit der Entfremdung vom Gemeindeleben, die Individualisierung, die überall in der Gesellschaft, die Fokussiertheit auf sich selbst und weniger auf das Wir, weniger auf Gemeinschaft, Vereinskultur, das ist ein Problem. Menschen sehen, wieso sollte ich Mitglied in der Gemeinde sein und die Gemeindesteuer zahlen? Ich mache das entweder selbst, ein bisschen Patchwork-mäßig, ich gehe mal an eine Veranstaltung, aber einen Beitrag zu bezahlen und noch Solidarität, das ist ein Konzept, das für viele heute leider fremd ist. Ja, plus, dass viele junge Leute überhaupt sich mit Religion, mit dem Judentum, dass das für sie weniger Relevanz in ihrem Leben hat und da eine allmähliche Assimilierung stattfindet in die Mehrheitsgesellschaft.
Wir hatten im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen, über die Identifikation, oder? Wie identifiziert man sich als Jüdin oder als Jude? Und wir haben, ich fand das sehr spannend, das ist mir noch im Gedächtnis geblieben, wie Sie gesagt haben, bei den deutschen Juden oder Jüdinnen und Juden, die in Deutschland leben, ist das anders vielleicht noch gelagert als in der Schweiz. Ich habe das Gefühl gehabt, in Deutschland haben sich vor allen Dingen viele junge Jüdinnen vor 20 Jahren, als ich noch in Deutschland lebte, leider Gottes sehr durch die Shoah, durch den Holocaust, durch den Zweiten Weltkrieg identifiziert. Also ich bin Jüdin, weil mir das passiert ist oder meinen Vorfahren das passiert ist.
Ja.
Auf der einen Seite hat das eine sehr starke Identifikation gegeben. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine unglaubliche Tragik, wenn das die einzige Identifikation ist, die man hat und nicht durch den Glauben die Kraft kriegt, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, das ist eine Negativdefinition. Ja.
Eine negative. Und Sie haben gesagt, in der Schweiz ist es nochmal anders gelagert. Genau, wie ist das hier oder wie ist das in den letzten Jahren vielleicht auch in Deutschland anders geworden, weil ich lebe schon lange jetzt in der Schweiz. Und wie gehen Sie gegen das vor, was Sie gerade beschrieben haben, diese Assimilierung? Ich finde, das Wort, habe ich auch Probleme mit dem Wort, aber
ja,
diese,
genau, vielleicht müsste man ein anderes
Wort finden.
Säkularisierung,
genau.
Entfremdung.
Auch das ist die Geschichte, oder? Dass man mit gewissen Worten hat man ein Problem damit. Aber wie gehen Sie damit um und wie empfinden Sie das? Die Identifizierung, gerade bei jungen Leuten mit dem Judentum. Und wie schafft man es wieder, dass sie für den Glauben zu begeistern?
Ich denke, es gibt zwei Komponenten. Das eine ist die Zugehörigkeit. Weil man darf nicht vergessen, jüdisch sein, das ist ja nicht genau das Gleiche wie christlich oder muslimisch sein. Das Judentum ist nicht nur eine Religion, sondern auch eine Volkszugehörigkeit. Auch wenn Juden seit Tausenden von Jahren an ganz verschiedenen Orten gelebt haben und sich sehr auch an die Kulturen, wo sie gelebt haben, sich dort angepasst haben, sie haben die Wahrnehmung ist immer noch, wir sind ein Volk. Und deswegen, auch wenn man nicht besonders religiös ist oder an Gott glaubt, weiß man, ich gehöre zum jüdischen Volk, Ich teile die Geschichte. Das ist auch ein bisschen das, was Sie vorher angesprochen haben. Die negativen Seiten, aber auch die positiven Seiten, weil es ist auch ein gewisser Stolz. Man gehört zu einer sehr, sehr alten Kultur, die auch viele andere Kulturen überlebt hat und bis heute noch hier ist und auch Erfolg hat. Da ist es auch etwas Positives, dass man da dazugehören darf. Und natürlich ist aber auch noch die Religion, die Kultur, ich fasse das zusammen unter Sinn und Bedeutung, Meaning. Also einerseits Belonging, Zugehörigkeit, aber auch Meaning, was es bedeutet, es jüdisch zu sein. Und gerade hier denke ich, weil es viele jüdische Leute gibt, die zwar wissen, sie sind jüdisch, aber die wissen gar nicht so viel darüber, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Die wissen nicht viel über die Religion, nicht viel über die Geschichte, nicht viel über die Kultur, weil sie keine oder wenig jüdische Bildung erhalten haben. Wie wollen sie das dann mal weitergeben?
Ist das nicht für Jüdinnen und Juden außerhalb von Israel, also in der Diaspora lebende jüdische Mitmenschen schwieriger, weil eben in Israel hat man die Identifikation mit dem Land. Egal wie schwierig die Identifikation im Moment ist für einen Großteil der Israelis, aber sie haben eine Flagge, ein Plätzchen und die meisten Jüdinnen und Juden außerhalb von Israel, die ich kenne, sagen immer, ja, ich kann ja zurück, was seit dem 7. Oktober letztes Jahr auch sehr erschüttert wurde, diese Gedanke, ich habe da einen sicheren Hafen. Aber ich glaube, dass die Identifikation noch mal wichtiger ist, wenn man außerhalb eines Landes lebt, eben zu sagen, okay, was bleibt dann noch? Also ich bin kein Israeli, oder Israelin, als wenn man das sagen würde dann, aber ich weiß auch nicht genau über meine Kultur, wie Sie gerade beschrieben, über meine Religion vielleicht Bescheid. Ich glaube, dass dann sehr viel schwieriger ist, diesen gemeinsamen Common Denominator zu finden.
Ja,
oder?
Das ist schwieriger. Also, aber was ich auch sehe, ist, nicht religiöse Israelis ist ja dort sehr getrennt. Die religiöse Erziehung, die nicht religiöse,
genau. Und die
leider
säkulare,
sehr polarisiert.
Ja.
Aber säkulare Israelis aus Nord-Tel Aviv, die sich sehr über das Israelischsein identifizieren, die nationale Identität, die haben teilweise wirklich keine Ahnung über das Judentum. Und über die jüdischen Bräuche und über die jüdischen Schriften. Und paradoxerweise, aber Juden außerhalb Israels, weil sie das andere, was Sie vorher gesagt haben, das Nationale, das weniger präsent ist, nimmt das religiöse, kulturelle eine stärkere Bedeutung ein.
Ja.
Weil sonst hat man wirklich nicht. Israelis, die nach Zürich kommen, lernen manchmal hier erst über Dinge über ihr Judentum, die sie in Israel noch gar nicht mitbekommen haben.
Ja, ich muss gerade wenn man das als Beispiel nehmen könnte, ne, es gibt ja auch ganz, ganz viele Römer in Italien, die keine Ahnung wenn sie katholisch sind, keine Ahnung vom Katholizismus haben und trotzdem in der Hauptstadt des Papstes oder des Katholizismus leben. Aber dann vielleicht außerhalb, es ist ein bisschen, ich musste schmunzeln, als wir das gesagt haben, mit den Israelis in Nord-Tel Aviv. Ja, ich glaube, die Identifikation gibt auch einen gewissen Halt. Ich finde auch, wenn man aufwächst als Kind, ist dieses, es ist eine Kultur oder eine Gemeinschaft, hat auch den Auftrag, finde ich, Halt zu geben. Jetzt, wenn Sie sagen, die jungen Leute oder die jüngere Generation ist vielleicht eher säkularisierter oder eben nicht mehr auch in ihrer Gemeinde, was können Sie machen, kommunikativ, interaktiv, handlungsmäßig mit denen, dass Sie sagen, okay, wir können euch wieder begeistern für die Gemeinde?
Auf die Leute zugehen, mit ihnen reden, informell, aber auch formell, in der Form von Kurse anbieten, von Events, also Anlässe organisieren, das Leute zusammenbringt und dann auch vielleicht noch irgendeinen Inhalt, nicht aufdringlich, aber einfach noch als Inspiration, einen Inhalt oder im YouTube Videos zu publizieren, im Facebook, Instagram, dort präsent zu sein, dort, wo die jungen Leute sich befinden. Und und viel läuft über Beziehungen. Am Schluss, die Leute werden eher ein Video von mir anschauen, wenn sie wissen, wer ich bin, wenn sie einen Bezug zu mir haben, wenn wir eine Beziehung miteinander aufbauen. Darum Ich meine, Rabbiner, sagen wir, meine Vorgänger, das war eher eine formellere Beziehung. Herr Rabbiner, der Rabbiner war eine Autoritätsfigur, man hat ihn gesiezt und ich versuche damit zu brechen, in dem Sinn, dass ich vielen sagen, hey, sag mir du. Mhm. Und ich muss nicht immer mit der Krawatte und nicht immer mit formellen Kleidung sein. Und man trifft sich nicht nur in der Synagoge und in der Gemeinde, sondern vielleicht auch mal in einer Bar oder am See, irgendwo, wo sich die Leute wöhler fühlen. Und wenn sie mit mir per Du sein können, dann hilft es vielleicht auch eher, den Zugang zu schaffen und die Barrieren zu brechen, nicht nur mit mir, sondern auch mit dem Judentum.
Ja, dass der Rabbiner zum Anfang
auch mit dem Judentum per Du sein können, vertraut sein können, dass es ihnen zugänglich gemacht wird. Mhm. Wenn ich das Ziel erreicht habe, dann habe ich schon sehr viel erreicht.
Das finde ich schön. Das ist die Nähe. Ne? Das ist nicht von der Kanzel. Ja. Im Christentum ist ja die Kanzel immer in den Kirchen. Da spricht der Priester dann von der Kanzel runter und kanzelt die Leute ab, ist ja auch in der Sprache schon
genau.
Drinnen. Und das eben nicht zu machen.
Ich kenne auch Pfarrer, die diese Schiene fahren, von versuchen, mit der Zeit zu gehen,
ja,
cool zu sein.
Ja.
Das kann man auch übertreiben, aber ich denke, das ist etwas, das heute sehr geschätzt wird. Und das ist jetzt wichtig wegen der Autorität. Man kann auch, wenn man per Du ist mit dem Rabbiner und eine Beziehung hat, die auf Nähe basiert, das heißt aber nicht, dass ich deswegen weniger Autorität habe. Ist auch in der Führung, also man ist primus inter pares, auch wenn man nicht immer diesen aufgesetzten Respekt bekommt, sondern der Respekt äußert sich auf eine andere Art und Weise. Vielleicht sogar auf eine tiefere Art und Weise, als wenn man all diese Formalitäten und Floskeln hat.
Bei den Führungskräften sagt man immer, du musst auf dieses emotionale Bankkonto sozusagen eingezahlt haben, damit du dann im richtigen Zeitpunkt auch mal Distanz aufbauen kannst. Dieses Proximity and Distance, Nähe und Distanz ist ganz, ganz wichtig, um auch die Leute für einen zu gewinnen und das Miteinander zu leben. Nur Nähe geht nicht und nur Distanz bringt es eben auch nicht, die richtige Balance zu schaffen.
Ja, das musste ich auch lernen und ich habe auch Fehler gemacht. Wenn man jedem die Nummer gibt und die Leute haben dann keine Hemmungen, dir auf WhatsApp Fragen zu stellen, dir Bilder zu schicken. Und das ist ja schön, aber manchmal ist auch wirklich diese Frage, was Distanz und Nähe und Distanzlosigkeit und was man sich erlaubt und dann im richtigen Moment dann doch zu sagen, hey, nein, das geht jetzt nicht, wenn man so freundschaftlich miteinander verbunden ist. Das kann dann doch auch herausfordernder sein und das muss gelernt werden.
Es ist in der heutigen Zeit natürlich auch schwieriger, weil es durch die ganzen Medien oder die digitalen Möglichkeiten, ich kann per WhatsApp, per Facebook, LinkedIn, was auch immer es ist, einfach jemand anpingen und jeder erwartet Instant Gratification, auch sofortige Rückmeldung.
Ja.
Und wir warten auf die Likes oder die Thumbs up oder die und dann auch mal, ich habe doch eine Frage gestellt, warum antwortest du mir nicht? Ja. Also das ist, ich denke, auch eine Herausforderung unserer Zeit. Ja. Wenn wir die Herausforderung unserer Zeit auch noch angucken. Wir haben es vorhin schon angetönt, der Antisemitismus, aber auch nach dem 7. Oktober. Ich finde es extremst erschreckend. Gerade jemand, der wie ich, der in Deutschland geboren ist, gebürtig aus München kommt. Geschichte allgegenwärtig und das, was auf den Straßen passiert, ist eine Katastrophe für ganz, ganz viele Menschen. Jetzt erstmal unabhängig von der Religion, aber wenn wir dann jetzt auf die Jüdinnen und Juden gucken, wie hat sich das in der Gemeinde manifestiert, das letzte Jahr sozusagen, oder die Emotionen?
Ich denke, man ist generell wachsamer geworden. Es gibt auch in Zürich einen Anstieg an judenfeindlichen Äußerungen, Graffitis. Und es wurde leider im vergangenen März ein orthodoxer Jude auf offener Straße, hat ein 15-Jähriger ihn erstochen. Mhm. Gott sei Dank hat er überlebt, aber mit schweren Verletzungen. Und das hat uns schon in unserem Sicherheitsgefühl erschüttert. Weil wir dachten, okay, solche Dinge, die passieren vielleicht in Frankreich, in Berlin, in London, aber in heilen, im sicheren in der Zürich passiert Nö. Sowas nicht. Und Und dann ist doch passiert. Und das Klima ist leider rauer geworden. Antijüdische Bemerkungen sind salonfähiger geworden. Und von verschiedener Seite, von rechts, von links, von islamistischer Seite. Und das macht uns schon zu schaffen. Und gleichzeitig versuche ich auch, ich will mich nicht nur über Hass definieren lassen und mich einschüchtern lassen, sondern ich will auch mit Stolz und eben ohne mich einschüchtern zu lassen, mein Judentum offen zeigen. Wenn ich das nicht kann, dann ist haben wir wirklich ein Problem. Und Gott sei Dank, in Zürich ist es immer noch so, dass wir uns doch noch genug sicher fühlen, wenn ich jetzt von uns spreche. Ich denke von vielen, weiß nicht von allen, aber ich kann noch mit der Kippa auf der Straße gehen, in den meisten Vierteln und muss nicht, fühle nicht Angst.
Als ich nach Zürich zog, fiel mir auf, im Gegensatz zu München, wo man die Kippa immer abdeckt, wenn man, oder in Berlin sowieso. Aber das hat mich fasziniert, als ich schon nach Zürich kam und dachte, Mensch, hier zeigen Leute offen ihr Judentum und ihren Glauben. Oder das ihren jüdischen Glauben. Und das habe ich auch das Gefühl, dass es weniger geworden ist. Vor allen Dingen auch die Schmierereien nach dem 7. Oktober mit dem Davidstern an einigen Häusern der jüdischen Schule etc. Ich glaube, das
Tod den Juden.
Tod den Juden. Schule. Also ich meine, das verunsichert extrem. Wie ist das denn, wie erklären... Sie sagen für sich selber, Sie wollen sich darüber nicht definieren, logischerweise, und nicht einschüchtern lassen. Wenn man es nicht mehr zeigen darf, dann ist es, wie sagt man, aller Tage Abend. Aber wie vermittelt man das der Gemeinde?
In meinen Predigten spreche ich manchmal darüber, dass es wichtig ist, dass natürlich muss man sich, ist wichtig, dass wir und nicht nur wir Juden, sondern wir mit der Mehrheitsgesellschaft ganz klar die Botschaft vermitteln, das darf nicht akzeptiert werden, das darf nicht geduldet werden. Und wir müssen verstehen, Judenhass, sagt man, ist der Kanarienvogel in der Mine, in der Kohlenmine, weil wenn es bei Juden beginnt, hört das oft nicht nur bei den Juden auf. Im Sinne von Diskriminierung. Diskriminierung gegen Juden, wir wissen es aus der Geschichte. Als nächstes kommen vielleicht die Homosexuellen und andere Gruppierungen. Und es ist für die Gesellschaft ein sehr, sehr, ein Warnzeichen, dass der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält, auseinanderbricht, wenn Juden sich nicht sicher fühlen können, wenn Juden diskriminiert werden. Und deswegen ist es nicht nur ein Problem der jüdischen Gemeinde, sondern es ist ein Problem der ganzen Gesellschaft. Und wir zusammen müssen die Mitte weg von der Polarisierung, von den Extremen, müssen wir zusammenhalten und ganz klar vermitteln, das darf bei uns keinen Platz haben, also dass wir uns entschieden dagegen wehren. Und gleichzeitig und auch Aufklärung betreiben und gleichzeitig, dass wir uns nicht einschüchtern lassen und dass wir uns immer noch auf das Positive und auf Hoffnung und auf unsere Religion zurückbesinnen können.
Arbeitet man mit der muslimischen Gemeinde da aktiv zusammen? Ich weiß, Sie haben auch ein Interview gegeben, ich glaube im SRF war das mit Imam Muris Degovic, oder heißt er? Genau, das ist der Imam, auch Militär, oder? Vom Schweizer Militär, wie sagt man?
Nein, er war der Imam der bosnischen Moschee, jetzt ist er der Geschäftsführer der Verein Islamischer Organisationen in Zürich, das ist der Dachverband der Muslime im Kanton Zürich. Er ist auch in der muslimischen Seelsorge tätig, genau, der Schweizer Spital, eigentlich. Militär. Mit ihm habe ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Natürlich ist die Beziehung überhaupt zur muslimischen Gemeinschaft schon angespannter seit dem 7. Oktober. Aber die Beziehung ist noch da und ich würde sagen, sicher besser und vorbildlicher wie an gewissen anderen Orten, wo man gar nicht miteinander redet. Bei uns zum Beispiel nach dieser Messerattacke auf einen orthodoxen Juden in Zürich, da hat der FIOZ, also eben dieser Verein der Muslime in Zürich, hat ganz entschieden gesagt, not in our name, nicht in unserem Namen. Mhm. Und obwohl sie das ja nicht tun müssten, weil es ist ja nicht, dass ihre Organisation das verübt hat, aber das war halt doch ein Muslime, ein fundamentalistischer, und dass man einfach sagt, hey, das tolerieren wir nicht bei uns. Es gab eine Menschenkette von Juden und Muslimen, um zu zeigen, wir lassen uns nicht auseinanderreißen, weil immer wenn sowas passiert, dann versuchen zum Beispiel dann die rechten Parteien, das zu gebrauchen, um gegen Migranten zu hetzen. Und quasi das den Antisemitismus zu instrumentalisieren, das ist dann auch nicht gut. Gleichzeitig darf man aber auch nicht sagen, nein, das ist nicht so schlimm, oder der war einfach ein bisschen verwirrt, also dass man das versucht zu verharmlosen. Nein, das war ganz klar antisemitisch motiviert, das ist dokumentiert, der wollte einen Juden niederstechen. Und das muss man auch so deklarieren und nicht versuchen zu verniedlichen, wie das gewisse tun wollen. Und sicher nicht zu sagen, ja gut, das ist eine Konsequenz der israelischen Politik, weil es darf nicht sein, dass Juden wegen Entscheidungen der israelischen Regierung als Juden angegriffen werden. Da gibt es keine Entschuldigung dafür.
Ich finde überhaupt mit dem Ja, aber ist es in der Kommunikation sowieso sehr schwierig nach dem 7. Oktober. Es ist immer schon schwierig, das Wort Ja, aber. Ich liebe dich, Ja, aber. Aber dieser nach dem 7. Oktober, wo man dann gesagt hat, das ist alles ganz schrecklich, aber man darf nicht außer Acht lassen. Ich habe mit einer ehemaligen Diplomatin darüber auch gesprochen. Wie findet man als in der Diplomatie eine gemeinsame Ebene mit Menschen, die etwas gemacht haben oder etwas machen, was ich persönlich gar nicht nachvollziehen kann. Jetzt bin ich keine Diplomatin, weil ich wäre denkbar schlechter drin, weil es mich, die Emotionen würden mich, ich könnte die nicht trennen. Und sie sagte, und das bleibt mir im Gedächtnis, nicht wortwörtlich, aber so bildlich gesprochen quasi, man muss versuchen, egal wie schwierig das ist, zu verstehen. Neutrales ja. Verständnis. Ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann. Und es leuchtet mir ein, das, was sie gesagt hat, aber ich könnte es nicht. Muss ein Rabbiner, ich sehe, was gemacht wird, der Horror jetzt auch im Gazastreifen, der wirklich auch unaussprechlich ist und wirklich ganz furchtbar, was da auch passiert und was den Menschen passiert, also die menschlichen Tragödien, die es auch dort gibt, aber auch für den 7. Oktober, ich finde dafür keine Worte und kann überhaupt kein Verständnis dafür aufbringen, egal wie. Jetzt als Rabbiner, vielleicht ähnlich wie eine Diplomatin oder ein Diplomat, muss man auch für die schlimmsten menschlichen Abgründe in irgendeiner Art und Weise Verständnis haben, um zu vermitteln? Verstehen Sie, was ich meine? Das ist vielleicht eine sehr komplizierte Ausführung. Aber muss man, hat Rabbiner das Prädikat, er muss verstehen? Ja, wie der Diplomat, er verstehen muss? Oder gibt es Dinge, wo Sie auch sagen, nein, das kann ich nicht verstehen, das will ich nicht verstehen und das darf man auch nicht verstehen?
Also für die Gräueltaten der Hamas am 7. Oktober gibt es keine, aber gar keine Entschuldigung, keine Erklärung, kein Kontext. Ja. Es gibt Leute, die sagen, doch, es gibt einen. Und ich sage, wenn sie militärische Ziele angegriffen hätten und sich darauf beschränkt hätten, vielleicht. Aber wenn man erfährt, und was sie haben da das passiert? Auch mit Stolz auf ihren GoPros aufgenommen, Vergewaltigungen, ich muss jetzt nicht alles nochmals aufrollen.
Ja, es war menschlich, die tiefsten Gründe,
ja, wir wissen, was passiert ist, und das zu verneinen ist schon Holocaust-Leugnung, weil auch das wird gemacht und das darf auch nicht sein. Und nein, es gibt dafür keine Entschuldigung, kein Aber, kein Kontext. Es gilt, das zu verurteilen und fertig. Und wenn jemand das nicht kann, dann fehlt menschliche Empathie. Ja, es gibt Dinge, die wir nicht verstehen können, aber natürlich, jetzt überhaupt ist schon wichtig, im Gespräch zuzuhören. Also eben, wir haben vorher, um den Bogen zu schließen, darüber gesprochen, die richtigen Worte zu finden. Zuhören ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges und muss gelernt sein. Und das ist alles andere als einfach. Wenn wir auch in der Bibel, in der Tora schauen, all diese Beispiele, wo zwar gesprochen wird, aber wo wird dann wirklich zugehört? Und das ist auch etwas extrem Wichtiges, aktives Zuhören.
Glauben Sie, es wird besser nach dem 7. Oktober? Gibt es irgendwo so einen internen, wie sagt man, innerlichen Optimismus oder...
Schauen Sie, als Jude, als religiöser Jude und als Rabbiner, jemand, der den Blick hat, nicht nur auf die jetzige Situation, sondern auf eine 4000 Jahre alte Geschichte. Wenn ich das so betrachte, dann gibt mir das sehr viel Hoffnung. Weil wir Juden haben schon sehr viel erlebt, sehr viel durchgemacht und die unmöglichsten Situationen durchstanden. Und haben die Hoffnung nie aufgegeben. Wir haben immer auch in den schlimmsten, auch während dem Zweiten Weltkrieg und auch während den Kreuzzügen und während nach der Tempelzerstörung und Zerstreuung haben wir nie die Hoffnung verloren, dass es besser wird, dass es und wenn man die Texte, die Gebete, die Liturgie anschaut, ist voller Hoffnung. Nächstes Jahr in Jerusalem, die israelische Hymne heißt Hatikva, die Hoffnung. Mhm. Und das basiert auf einen tief jüdischen Gedanken. Es gibt einen Unterschied zwischen Optimismus und Hoffnung. Das hat mir Rabbiner Sachs gelehrt. Optimismus ist eine passive Hoffnung, es wird besser. Und Hoffnung ist etwas Aktives. Ich arbeite auch selbst daran, dass es besser wird. Mhm. Und das ist etwas sehr Jüdisches, das Verständnis von es gibt Dinge, die kann ich nicht kontrollieren. Es gibt Dinge, die äußere Umstände. Aber es gibt auch meinen Willen. Es gibt auch Dinge, die ich ja beeinflussen kann. Und dort, wo ich etwas beeinflussen kann, soll ich nicht aufgeben, sondern alles versuchen, um die Situation zu verbessern. Und wie wir aus unserer Geschichte gelernt haben, haben wir es immer wieder geschafft, in den biblischen Geschichten, in den talmudischen Geschichten, die Chanukka-Geschichte, wir haben bald Chanukka, das Lichterfest, auch in der Dunkelheit zünden wir eine Kerze an und jeden Tag eine Kerze mehr und am Schluss gibt es ganz viel Licht. Das ist... Das gibt mir sehr viel Kraft und das versuche ich meiner Gemeinde zu vermitteln.
Es ist, was Sie sagen, erinnert mich, oder wenn ich Ihnen zuhöre, dann erinnert es mich an nach der Shoah, nach dem Holocaust, die Überlebenden. Es gibt einen Teil der Überlebenden, die sehr religiös geworden sind, dem orthodoxen Judentum sich zugewandt haben, weil sie gesagt haben, sie haben diese Hoffnung und das, was Sie gerade eben auch erwähnt haben. Wir haben gesehen in der Geschichte des Judentums, es gibt unendliche, unaussprechliches Leid und große Tragödien und trotzdem quasi diesen Mut nicht zu verlieren. Und dann gab es die andere Seite, die rausgekommen haben und gesagt haben, lass mich mit allem in Ruhe. Ja. Ich glaube nichts mehr.
Das Problem der Theodizee, der Rechtfertigung Gottes. Und dass man das nicht wie kann ein guter, ein allgütiger, allmächtiger Gott solche Schrecken zulassen? Da kann es keinen Gott geben.
Ja. Ja. Und ich muss sagen, ich kann beide Seiten verstehen. Ich persönlich habe meinen Vater sehr früh verloren. Ich war 10 Jahre alt und habe ihn sterben sehen. Und ich glaube, das Hadern hat einen Ausschlag in beide Seiten gegeben in meinem Leben. Zu sagen, man sucht das in Gott oder in der Religion oder im Glauben, wie auch immer dann welche Religion es auch ist dann, aber oder man sagt immer nein, das kann eigentlich nicht sein. Und ich glaube, das wieder so dann Halt zu geben, ist gar keine leichte Aufgabe auch in ihrer Position.
Wir haben vorher über Antworten gesprochen. Es gibt gewisse Fragen, da werden wir nie eine befriedigende Antwort darauf finden und müssen dieses dieses Unwissen und müssen lernen auszuhalten.
Ja. Ich habe noch einen letzten Teil, der wahrscheinlich gerade für Sie als Rabbiner noch die nächsten 3 Stunden könnten wir darüber reden. Und ich würde gerne, wenn Sie möchten, nächstes Jahr nochmal Sie einladen und das dann vertiefen. Aber eine Sache hätte ich noch. Wir haben im Vorfeld über Moses kurz gesprochen. Und Sie hatten gesagt, Moses hat immer gesagt, er ist kein Mann der großen Worte. Und trotzdem die 5 Bücher Moses, ich glaube, es wurde über keinen anderen, aber da lehne ich mich weit aus dem Fenster, wissen Sie mehr Bescheid als ich, so viel geschrieben wie über Moses. Warum hat er gesagt, er ist kein Mann der großen Worte? Und warum hat man dann so viel über den Mann ohne große Worte geschrieben?
Man sagt, also die Tora sagt, die Bibel sagt, Moses war sehr bescheiden. Aber das war nicht, das war keine falsche Bescheidenheit. Ich denke, es war wirklich das Gefühl von, wer bin ich schon? Mhm. Ist ein bisschen das Imposter-Syndrom.
Was ich daraus nehme, ist, dass man von Moses lernen kann, A, eben die Bescheidenheit, was Sie sagen, aber B, auch, dass man, um es klicken zu lassen, nicht unbedingt das von Geburt an können muss, sondern eben da auch reinwächst.
Ja,
in
genau.
Die Aufgabe.
Oh, sehr schön. Ja. Genau, ja, absolut. Ich denke, von Moses lernen wir die Bescheidenheit, aber keine falsche Bescheidenheit, sondern echte Bescheidenheit. Und das, auch wenn man sich das am Anfang nicht zutraut, der Sprung ins kalte Wasser, das Wissen, dass, okay, vielleicht kann ich es jetzt noch nicht oder denke ich, dass ich noch nicht kann, aber ich kann da auch reinwachsen. Und wenn ich Hilfe brauche, muss man sich auch nicht schämen, Hilfe zu holen, wie er das bei Aaron gemacht hat und bei seinem Bruder. Und man muss nicht alles selber. Es gibt ja noch eine andere schöne Geschichte. Der Schwiegervater von Moses, Jitro, das ist schon später in der Geschichte, kommt zu ihm und sagt ihm, hey, es ist nicht gut, was du tust. Was meint er, was ist nicht gut? Dass er alle Gerichtsentscheide alleine fällt, alle Fragen selbst beantwortet.
Moses,
er hat gesagt, Moses, nimm dir doch, ist immer gut, wenn der Schwiegervater mit Ratschlägen kommt. Aber
das hört
Moses
man besonders sehr, gern.
Genau, aber er hat das positiv aufgenommen und gesagt, okay, es ist nicht gut, alles alleine zu tun. Es ist gut, das zu delegieren. Man kann sehr viel über Führung von Moses lernen, über seine Fehler. Er hat den Stein geschlagen, statt mit ihm zu sprechen. Er hat fast das ganze Volk verloren und in seinem Zorn und hat dann aber auch ja sehr viel Positives bewirkt und gelernt und wurde dann zum Autor des Buches Devarim, das Deuteronomium, das 5. Buch Moses, das aus seinen wunderbaren Reden enthält. Und da sehen wir, dass wie Moses gewachsen ist. Und das macht ihn so zugänglich und menschlich und deswegen ein Vorbild für uns alle. Wir wissen auch nicht, wo Moses begraben ist. Es soll kein Personenkult um Moses entstehen. Er ist kein Gott, er ist kein Halbgott. In der Pesach Haggadah, wo wir über den Auszug aus Ägypten erzählen, kommt sein Name gar nicht vor, weil es geht nicht um ihn, es geht um seine Führung und er war ein Mensch wie wir alle, mit Fehlern, mit guten Seiten und man kann wachsen und die Sprache ist da natürlich zentral.
Sehr, sehr schön. Ich bedanke mich sehr. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Jetzt kommt Chanukka. Ja. Weihnachten. Wir strahlen heute am 24. Dezember diesen Podcast aus. Dieses Jahr fällt es zusammen, Weihnachten und Chanukka oder Weinukka, wie einige meiner Verwandten und Bekannten sagen. Man feiert das zusammen. Gibt es einen größten Wunsch persönlichen für Chanukka, den Sie haben?
Ja, gute Frage. Das ist für mich also wirklich der Wunsch, dass wir Menschen die Menschlichkeit ineinander entdecken, wir uns von Extremen und von Hass entfernen, aufeinander zugehen. Es tönt alles sehr klischeehaft, aber es ist wirklich, denke ich, was wir jetzt brauchen. Und wir die Hoffnung nicht verlieren, nicht zynisch werden, sondern wirklich die Hoffnung bewahren, dass wir Menschen die Welt verbessern können. Und es gibt so viel zu verbessern, Klimawandel, Kriege, Wirtschaft, you name it, aber dass wir nicht in einen Zynismus verfallen, sondern immer noch die Hoffnung bewahren, es wird besser und wir, wie ich vorher gesagt habe, Hoffnung bedeutet nicht einfach passives Abwarten, sondern alle unseren Beitrag dazu leisten. Es beginnt im Kleinen bis in die Gesamtgesellschaft.
Ich finde das ein wunderbares Schlusswort für dieses Chanukka und Weihnachten und wünsche Chanukka Sameach.
Ja, Chanukka Sameach.
Chanukka Sameach und Merry Christmas und
Merry Christmas,
frohe Weihnachten und
Happy New Year.
Happy New Year. Genau, guten Rutsch und alles, was kommen mag und für viele Leute auf dieser Welt hoffentlich ein friedliches Fest.
Amen.
Vielen, vielen Dank. Amen. Das war wieder eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.